ihr seht es auch nicht so gut, gell? Fahr ein bisschen laufen oder steh.
Ja. Jetzt ist perfekt.
Liebe Hörer, Doppelpunkt, Ihnen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Tiroler Volksschauspiele, zu Gast bei Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der fast hätte stehen müssen, der wunderbare
Peter.
Und unser heutiger Gast, der Thomas Gassner.
Hallo.
Sehr gut. Wisst ihr, was heute passiert?
Ja, spontanes, nehme ich an.
Genau so ist es. Wir löchern dich mit Fragen. Der Zettel vor uns, der ist voll geschrieben, voll getextet. Eingangs steht, Einstieg, ich soll dich nach einer Geschichte über Tirol fragen. Das ist unser Podcast-Konzept. Wir erzählen uns immer gegenseitig Geschichten aus von über Tirol. Kann alles sein. Hättest du spontan eine Geschichte, die du uns erzählen willst? Was macht Tirol für dich aus?
Also ich habe spontan natürlich mehrere Geschichten und verbinde sie mit einer Eigenwerbung,
ja, wenn es geht. Klasse.
Wohl, auf jeden Fall. Müssen wir halt markieren. Werbung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen wärmstens empfehlen, also eine kurze Geschichte der Tiroler Menschheit erscheint beim Tirolier Verlag diesen Sommer.
Werbung Ende. Gut, super. Also danke. Gut.
Sehr gern. Da sind ganz viele Geschichten drin, die ich über Tirol erzählen will. Beginnen vor 250 Millionen Jahren, wo die ersten Tiroler Weichtiere, genannt Tirolik, Dalik, auf das erste Wesen mit Rückgrat treffen und ihm, wie es so halt bei uns ist, einen landesüblichen Empfang bereiten.
Und das passiert bei uns?
Das ist bei uns passiert, am 2. Februar vor 250 Millionen Jahren.
Da treffen die echt wen mit Rückgrat.
Ja, ja. Also bei uns in Tirol ist die Wiege der Menschheit.
Wahnsinn.
Davon bin ich immer ausgegangen, aber schöne Geschichte, endlich niedergeschrieben.
So ist es.
Also wir beide kennen seit ungefähr 7 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich dir glauben darf und was nicht.
Ja, ich kenne mich jetzt seit 57 Jahren und das, mir geht es genauso.
Ist gut. Dann hast du keinen Vorsprung. Wunderbar. Also in diesem Buch geht es um Geschichten über Tirol. Gibt es noch eine zweite, die glaubwürdiger ist?
Also, ja, ich habe meine Erfahrungen als Tiroler in der großen, weiten Welt haben so einiges mit sich gebracht. Hat da wahrscheinlich damit zu tun, dass wir Tiroler sehr beliebt sind, vor allem in unserer Hauptstadt. Mhm. Warum auch immer, weil umgekehrt ist es ja weniger. Und ich kann das Phänomen nicht erklären, aber es liegt vielleicht daran, dass wir halt in einer gewissen Weise unser Land so gern haben und ein ordentliches Maß Chauvinismus vor uns hertragen. Das ist vielleicht ja, sehr attraktiv, nehme ich an.
Peter, ja. Stimmst du dem zu?
Ah, komisch, das ist so ein Missverhältnis, gell? Die Wiener mögen uns, bei uns ist es nicht so.
Aber ich finde die Erklärung ganz gut, weil wir zwar machen jetzt seit wie viele Folgen? 43, 44 Folgen diesen Experience Tirol Podcast, immer auf der Suche, was macht dieses Tirolerin-Sein denn aus? Wir haben noch keine schlüssige Antwort gefunden, aber das klingt gar nicht so verkehrt.
Ja, ja. Also diese Sehnsucht der Menschen, so verbunden zu sein auf eine chauvinistische Art, wie es die Tiroler und Tirolerinnen mit ihrem Land sind. Das ist für mich eine sehr schlüssige Erklärung. Es ist ein Neid eigentlich. Ein Neid auf
was wir haben.
Was wir haben und die anderen nicht.
Was die anderen auf uns haben.
Ja, ja, logisch. Ja.
Gut. Ja, spannend.
Gut.
Frage mal an Tiroler, was er denn lieber wäre, in welchem Bundesland er lieber in Österreich wäre. Dann werden 9 von 10 sagen, ja,
Schwierig.
Schwierig, ja. Zumindest schwierig.
Südtirol wird noch gehen, aber es hat nicht mehr Österreich.
Ja, wären wir schon so geboren oder wären wir dazu gemacht?
Ja, in Deutschland sagen sie ja,
hochphilosophisch.
In Deutschland sagen sie ja, es macht die Scholle. Also, das Land prägt den Menschen. Und diese Schönheit von diesem unfassbar schönen Land, das übertragt sich auf die Menschen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Aber es ist spannend, weil wir wirklich eine ganz, ganz starke Bindung zur eigenen Heimat.
Ja, sowieso. Das also, es sagt ja schon unser, wie soll ich sagen, unser Identitätsspruch, der ja, muss man mit. Der ja wahrscheinlich auch in 2/3 von den Haushalten über der Eingangstür hängt, über dem 20 CMP von die
Kasper Melchior Balthasar.
Genau, von die Sternsinger hängt ja dann, bist du Tiroler, bist du ein Mensch, bist kein Tiroler, bist...
Bist halt keiner.
Ja, manche sagen Arschloch, andere
das sagen... Das bin ich nicht.
Ursuppenbrunzer, geht auch.
Stellt das bei euch vor oder Haustier?
Ja, ich meine, wenn man, also das ist ja eine atmosphärische Sache, oder? Das ist wie so
herzlich willkommen.
Ja,
ja, genau. Treten Sie ein.
Bei jedem Tourismusort, wenn steht herzlich willkommen, wenn man genau hinschaut.
Steht das da drunter?
Ja.
Ist schon gut. Haben wir auch schon mal diskutiert, oder? Ob wir Tiroler ein bisschen verlogen sein. Weil wir nach außen immer extrem gastfreundlich tun, aber eigentlich denkst du innen drinnen genau das.
Sowieso. Also ich weiß nicht, ob das so verlogen ist. Ich glaube, das tragen wir schon offen zur Schau auch, oder?
Wir trauen es uns oft nicht, aber du vielleicht in deiner Rolle, weil das wäre die nächste Frage. Du bist ja Schauspieler, Autor, Kabarettist, Regisseur. Kann man das in diesen Rollen mehr nach außen tragen, wie wir jetzt als die, die ja nicht Schauspieler, Autor, Kabarettist oder Regisseur sind?
Nein, das glaube ich nicht. Nein. Weil auf der Bühne spielst du ja eine Rolle. Das hat wenig mit deiner Identität primär zu tun. Du fühlst dich ja in eine andere Identität rein. Nein, das ist ganz was Privates.
Das heißt, wir sind privat geschamig.
Mir zwar,
ja.
Nicht.
Nein, ich weiß, ja.
Haben Menschen schon mal deine Bühnenpersönlichkeit mit der echten verwechselt?
Sicher.
Und waren dann voll grantig mit dir oder verliebt?
Nein,
oder verliebt?
Ich bin ein Sympathieträger, ja.
Auf so. Der Bühne?
Ja, voll.
Ist das so dein Ding?
Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich ja grundsätzlich eher so ein bisschen spröde bin im Erstumgang mit Menschen. Aber ich wäre auch gecastet. Ich habe ein paar Folgen von Soko Kitzbühel gedreht vor vielen Jahren, wo ich noch ein bisschen attraktiver war. Und da war ich immer ein Arzt. Einmal war ich ein Veterinärarzt, bla bla. Und meine Namen in drei verschiedenen Episoden waren Dr. Brunner, Dr. Burger und Dr. Brucker.
Ja.
So viel zur Variabilität meiner Filmschauspielkarriere. Aber alles natürlich Doktor, das hat alles was mit vertrauenswürdig zu tun.
Du wirkst sehr seriös offenbar.
Ja.
Und ein Menschen- oder Tierfreund in dem Fall als Veterinär.
Ja, ja. Nein, es ist eben, wie gesagt, die Diskrepanz von Fremd- und Eigenwahrnehmung ist immer schon ein Thema.
Aber das ist gewaltig. So stellt man sich beim Casting als einen Tierarzt vor.
Absolut. Immer.
Gut.
Also was siehst du dich am ehesten? Schauspieler, Autor, Kabarettist oder Regisseur? Also, Selbstwahrnehmung?
Ja, die Selbstwahrnehmung ist, ich bin ein mittelmäßiger Schauspieler.
Selbst wahrgenommen?
Das ist die Selbstwahrnehmung. Was in gewissen Regionen immer nur zur einer guten Leistung befähigt.
Ja.
Dann Outdoor kann ich mich nicht einschätzen. Da bin ich ja so viel allein. Also da gibt es fast keine Fremdwahrnehmung in dem Sinn.
Aber du hast doch 50 Bühnenstücke geschrieben,
ja.
Oder? Also ich habe mir Leute dann angeschaut, angehört.
Ja, das stimmt, ja. Sind
die begeistert dann immer oder eher
ja,
nicht?
Ja, doch. Aber da hängt ja auch viel von der Interpretation ab. Mhm. Mehr oder weniger trinkt mein Stück dann durch. Mehr oder weniger viele Tränen verdrücke ich dann bei Premieren. Und als Regisseur sehe ich mich eigentlich, also das mag ich am liebsten, glaube ich kann ja am besten Eigenwahrnehmung, aber im Grunde bin ich ja Geschichtenerzähler, das erfasst alles zusammen.
War der Autor Thomas Gastner auf den Regisseur Thomas Gastner schon mal beleidigt, weil der als Regisseur sein Stück umgeschrieben hat oder so?
Der Regisseur hat sich manchmal gedacht, was hat denn der da geschrieben? Hm. So? Und der Autor hat sich gedacht, was der zusammen inszeniert. Aber das sind mehr so, wie soll ich sagen, im stillen Kämmerlein oder so Therapiegespräche.
Innerliche.
Ja. So, man redet ja oft mit sich selber, also ich führe oft einmal so Gespräche mit mir.
Wir haben diesen Podcast deswegen.
Ah, okay.
Das ist ganz fein, alle zwei Wochen kann man sich ein bisschen was von der Seele reden. Kannst du uns kurz helfen? Wir sind da Laien. Wir haben so ein Bild im Kopf, was ein Regisseur so genau macht. Kannst du uns diesen Regisseur-Zugang von dir ein bisschen erzählen? Wie schaut denn das aus? Du hast vor, bevor das Mikro an war, uns erzählt, das beginnt schon beim Zusammenstellen des Ensembles. Also du hast im Kopf, wer da draußen spielen soll für das jeweilige Stück. Und wie geht es dann weiter? Was macht denn der Regisseur, einfach gefragt?
Ja, die Vorarbeiten bei so einem Stück sind natürlich, also von der Feuernacht, wenn wir jetzt von der Feuernacht reden, die sind natürlich schon immens, das geht Monate vorher schon los, wenn nicht ein Jahr, damit man dann keinen Stress kriegt. Also bei so einem großen Ensemble, dieser riesen Bühne, da braucht man einfach einen Plan, der schon länger vorher anfangen zu greifen. Wenn man jetzt irgendwie einen Monolog macht mit einem Schauspieler oder Schauspielerin, nachher reduziert sich die Vorarbeit natürlich ziemlich. Ja. Aber die Schauspieler, den Cast zusammen zu suchen bei so einem großen Stück, ist natürlich die erste Aufgabe, die man dann machen muss, damit die nicht ein anderes Engagement inzwischen annehmen. So
geht und das wie passiert das? Du liest das Stück und hast du dann Gesichter zu den Rollen schon im Kopf oder wie funktioniert das genau? Oder warst du vorher schon den Magi, den hätte ich eingesetzt oder wie läuft denn das?
Also ich denke mal, ich lese das Stück und dann schaue ich mal, welche Charaktere das sind. Alters natürlich, adäquate Figuren und dann überlege, was denn so, mit welchen Leuten ich schon einmal zusammengearbeitet habe, welche ich mag, weil mir das Menschliche primär wichtig ist. Also ich gehe von einer gewissen handwerklichen Qualität aus. Mhm. Die muss ja jeder mitbringen, sonst ist er in dem Job falsch. Und den Rest macht dann das Ensemble oder die Arbeit, die gemeinsame. Ich verzichte auch, muss ich gestehen, auf Qualität, wenn man sagt, die oder die Person ist ein super Schauspieler. Mhm. Kann auch so sein, ja, mag so sein. Ist aber im Umgang ein bisschen aufwendiger. Und dann verzichte ich lieber drauf. Und tun wir eine Mannschaft zusammen oder eine Frauschaft, wie beim Fußball im Kollektiv, das ist mir lieber als wie so Einzelstars, die dann eventuell die Stimmung versauen, weil ich sehr Lebenszeit, diese Probenzeit, was dann rauskommt, kommt dann raus, aber ich möchte da schon eine gute Probenzeit auch haben, nicht nur einen Stress und einen Ärger und einen sonstigen Quatsch.
Wie kann man sich das vorstellen? Bist du da frei in deiner Entscheidung beim Ensemble?
In dem Fall war ich sehr frei. Es kann anders sein. Wenn man im Landestheater zum Beispiel arbeitet, dann ist man weniger frei, weil die haben praktisch, die sagen denen ja schon 2 Jahre vorher, was sie für eine Rolle spielen. Da bei der Feuernacht war ich mir zuerst unsicher, wie frei ich sein kann, aber der Gregor Loeb, der Intendant, der hat mir da volle freie Hand gelassen, was ich sehr schätze natürlich.
Also du musst jetzt da nicht nach Berühmtheitslevel oder sowas aussuchen?
Nein, überhaupt nicht.
Wie kann man sich die erste Probe vorstellen? Ist da der ganze Cast da? Du kommst als Regisseur rein mit so einem weißen Schal, stelle ich mir das vor. Und dann gibt es von dir genau Anweisungen. So und so hat das zu passieren oder so, oder wie läuft denn das da? Wie ist da die Ansprache? Im Fußball, welcher Trainertyp wärst du? Wie gehst du da zur Ansprache?
Ich merke das relativ schnell, was ich denn da für Ensemble vor mir habe. Ich meine, ich kenne sie schon einzeln, aber wie sie miteinander funktionieren, das erforscht dann, wenn sie zusammenkommen. Das ist unterschiedlich. Aber eigentlich bin ich ein Regisseur, der sehr Schauspieler und Schauspielerinnen freundlich agiert. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn es ihnen gut geht, dann können sie eine gute Leistung bringen. Mhm. Wenn ich als wahnwitziger Oberchef da rumfuchtel und ihnen was weiß ich was alles aufdrück, blöd tue halt, nicht? Mhm. Dann kriege ich auch weniger Kreativität von ihnen, weil diese Kreativität ist ein Vogel. Mhm. Das verschreckt man ganz schnell. Und ich weiß das als Erfahrung von mir als Schauspieler. Da kann ich ja davon profitieren, dass ich auch Schauspieler bin. Mhm. Wenn es Regisseure gibt, die so ganz strikt sein und irgendwie ganz wenig zulassen und so, man kennt sie ja, die sterben Gott sei Dank aus, dann bringt man nicht die Leistung, keine Chance. Es ist, ich bin freundlich an sich als Mensch, aber auch als Taktik natürlich.
Aber du gibst so diese große Szenerie, das gibst du schon vor, wie du es dir vorstellst. Und dann gibst du jedem seinen Freiraum, damit er den ausfüllen kann.
Ich finde, die Schauspielerinnen und die Schauspieler sind die Experten in ihrer Rolle. Mhm. Da kann ich gar nie so gut einsteigen in die Figuren, wie die das tun dann bei der Probe. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass sie sich in der Figur auskennen und die bastelt dann die Figuren rum. Mhm. Also sie haben ein gutes Gespür dann, was hinhaut, aber ich habe das große Bild hab ich in mir und ich will auch die Richtung haben, bleib aber immer flexibel, ist eh klar, weil wenn eine andere gute Idee spontan auftaucht, ich bin ja so ein Fan des Zufalls. Zufall spielt in meiner kreativen Karriere ganz eine große Rolle.
Deswegen wolltest du heute keine Fragen vorab haben, sondern einfach spontan loslegen.
Zum Beispiel, genau.
Gut, nimm den Zettel weg.
Ja, brauchen wir nicht.
Können wir die Feuernacht kurz wegschieben, weil ich möchte eben vorne was mich total interessiert. Du hast die letzten Jahre ja mit Riesenproduktionen aufgewertet bei den Volksschauspielen, mit vielen, vielen Menschen und so weiter. Generell arbeitest du viel mit Volksbühnen, Laienschauspielern, musst du viele verschiedenste Charaktere zusammenbringen. Unterscheidet sich das mit Laien zu arbeiten oder mit Profis? Oder ist es eigentlich, war halt dein Zugang eh der gleiche? Ich muss einfach Menschen führen oder wie geht das?
Ne. Es werden jetzt, also ganz beiseite schieben kann jetzt die Feuernacht nicht, weil da so habe ich den Mix. Mhm. Ich glaube, das war der Wunsch von der Intendanz, dass ich auch Volksschauspieler und Schauspielerinnen integriere. Die sind zum Teil dabei. Mhm. Ja, es gibt ein paar, auch in großen Rollen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es unterscheidet sich, ja, also insgesamt ist jedes Ensemble unterschiedlich. Ob ich jetzt zwei Profi-Ensembles miteinander, die sind unterschiedlich und jetzt Amateurtheater oder Volkstheater, die bringen halt unfassbar viel Enthusiasmus mit. Mhm. Das ist oft bei den Profis ja, nicht mehr so.
Da ist halt
das sage ich ganz offen, genau. Mhm. Da geht es auch um Geld verdienen, da geht es um Karrieren, da geht es auch um Konkurrenz. Das haben die Amateurschauspieler schon auch ein bisschen, aber im Prinzip sind die, das kann man sich von ihnen abschauen als Profi, diese Leidenschaft zu haben und der zu folgen. Und sie haben natürlich den Vorteil, dass sie keinen Karrieredruck haben und keinen ökonomischen Druck. Das ist ein Vorteil. Ja, das kann man den Profis gar nicht vorhalten. Das haben sie halt einfach. Die müssen mit dem dealen, dass das ihr Broterwerb ist auch und so und Karrierenwünsche dabei sein. Das ist bei den Volksschauspielern und Schauspielerinnen nicht primär, sondern die wollen natürlich auch gut sein, ist eh klar, und sie sind zum Teil wirklich super. Aber da ist dieser Enthusiasmus, der mich so begeistert. Und wenn man ihnen zuschaut, wie unverbraucht sie auf Bühnen agieren, wenn sie immer wieder Neues entdecken, besonders wenn sie jetzt eine erfahrene Regie aus dem Profibereich kriegen, dann kann ich ihnen zuschauen beim Entdecken von Neuem auf der Bühne und wie ihnen das gefällt und wie es ihnen taugt. Also auch diese Freude an dem Ganzen, die reißt mich so mit, dass ich einfach furchtbar gern mit den Bühnen arbeiten, Arbeit aus den Dörfern. Bei uns gibt es ja, man muss ja wissen, in Tirol ist ja ein Alleinstellungsmerkmal. Nicht nur, dass es so schön ist und so tolle Leute. Ja, Tirol hat ja noch ein Alleinstellungsmerkmal. Und zwar hat es die größte Bühnendichte pro Einwohner und Einwohnerin weltweit.
Das ist einmal ein USB da. Bist du gescheit?
Das haben wir in der Experience, kommt es leicht vor, aber so mit der Vehemenz nicht.
Nein.
Weltweit war man nicht bewusst. Ja. Ich wusste, wir haben mehr Musikkapellen wie Dörfer,
ja.
Aber dass wir quasi auch mehr Bühnen haben pro Einwohner wie jeder andere, ist schon krass.
Vor allem weltweit.
Also ich wollte mich gerade fragen, also wie ist es denn um die Dorfbühnen bestellt? Aber offensichtlich gut, oder?
Ja, sehr gut. Also es gibt ja, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist so an die 290 Bühnen in Tirol. Ja.
Das heißt, wenn wir das zusammenführen, das heißt, wir Tiroler sind Schauspieler.
Ja, es ist eine eigentümliche Tradition irgendwie, dass wir das so gern tun. Aber kommt natürlich schon aus der Tradition. Also ganz früher ist es sehr sakral gewesen natürlich auch, diese Passionsspielgeschichten und diese Dinge, verbunden auch mit der Fasnacht, wo immer wieder Aufführungen stattfinden, aus dem kommt es heraus, die Lust am Spiel. Mhm.
Ja, und Volks- und Bauerntheater war ja früher auch ab und zu ungeskriptet, also sehr spontan gespielt. Müsste ja dir sehr nahe kommen. Einfach auftreten und legen wir los.
Ja, das komischerweise mag ich das nicht.
Also.
Nein, also kann ich
so
gar nicht.
So gut kennen wir uns schon.
Ja. Ja. Also ich hab keinen Bock auf furchtbar halt. Impro. Das ist sehr, sehr, das boomt. Ich finde das auch ganz toll, weil es die Leute gern tun, aber ich halte das nicht aus, ich mag das nicht. Ich finde es nicht so.
Weil es dazu qualitativ zu schlecht ist? Oder was ist der Grund?
Ja, genau.
Ja. Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich wollte gerade sagen, man kennt dich ja unter anderem vom Feinripp-Ensemble. Wie viel ist denn da improvisiert?
Fast gar nichts.
Weil es wirkt teilweise sehr spontan. Ja. Also dann ist gut gespielt.
Es ist harte Arbeit, etwas so ausschauen zu lassen, als wäre es spontan oder also als hätte man keinen Plan, was wir da tun. Und die Wahrheit ist, es ist minutiös, wenn nicht sekundiös, durchgetaktet. Also wir spielen auch fast immer auf die Minute gleich lang. Das heißt, das schaut locker und leicht und flockig aus, ist aber praktisch immer gleich. Also es ist Hat aber damit zu tun, dass wir schon seit fast 20 Jahren zusammenspielen. Also da, das kriegt dann so eine Lockerheit, die man nicht gewohnt ist auf der Bühne an sich.
Neben Schauspieler, Autor, Kabarettist und Regisseur könnte man auch Gründer hinschreiben. Du hast ja vom Theater in Wattens bis zur Hungerburg, Westbahntheater, Feinritt-Ensemble, ganz, ganz viele Dinge gegründet. Woher kommt die Leidenschaft zu gründen, neue Dinge zu machen? Bist du das als Mensch?
Aber
spontan passiert.
Ja, die Frage stelle ich jetzt das nächste Mal meinem Therapeuten. Habe ich mir noch gar nicht darum gekümmert, warum ich diesen Gründungstrieb in mir habe.
Zwang.
Diesen Gründungszwang fast schon. Ja, es ist eh schon lang her. Ich glaube, es hätte die Zeit, ein Theater zu gründen. Wäre mal wieder.
Wo gibt es denn noch keins in Innsbruck?
Ah, weiß nicht.
Ja, ich habe die Idee gehabt schon damals bei der Hilde Zach, unsere Altbürgermeisterin. Die ältere Generation noch sehr gut in Erinnerung hat. Ich habe sie sehr geschätzt, Frau mit Handschlagqualität.
Ja.
Nicht alles, was sie gemacht hat, war toll, aber ich habe sie mögen. Und zu der habe ich mal gesagt, du Hilde, habe ich gesagt, weil wir...
Bei du?
Wir waren bei du. Wir haben uns eigentlich auf den Vornamen geeignet, weil sie beim Nachnamen hat sie sich immer vertan, weil sie mich immer mit dem Gostner verwechselt hat. Und haben gesagt,
lieber Thomas,
sagen wir doch bitte den Vornamen zueinander dann.
Kann ich auch Dr. Bruckner zu mir sagen.
Ja, so genau. Ja. Nein, sie sagt dann, ja, dann haben wir uns auf das Du geeignet. Dann habe ich gesagt, du Hilde, in Innsbruck gibt es kein professionelles Volkstheater. Sie hat gesagt, dann machen wir eins und dann ist gestorben.
Das könnten wir jetzt gründen.
Ja.
Was ist denn ein professionelles Volkstheater?
Naja, ein Volkstheater.
Das ist kein Widerspruch.
Nein. Es gibt ja in München auch das Volkstheater, es gibt sogar in Berlin eins. Das hat zwar jetzt mit dem Volkstheater, das wir da machen, es gibt ja in Wien auch eins. Also,
ja, ja.
So Art Volkstheater, wo man Volkstheaterstücke in diesem Sinne spielt, das gibt es da nicht. Und ich glaube aber, dass es ein Publikum gäbe und dass es ganz wenig Profis machen, weil sie ja irgendwie den Nimbus des Laienhaften in sich trägt, eine unfassbare Hochnäsigkeit.
Welche Funktion nehmen die Kammerspiele ein?
Im Landestheater?
Ja, also insgesamt. Also was für Theaterrolle haben dann die? Wenn es Volkstheater nicht ist,
die Kammerspiele, das ist in so einem Haus mit mehreren Spielstätten halt eine Spielstätte, wo halt meistens Schauspiel oder Tanz mit kleinerem Ensemble. Also ich glaube, das ist die Kernspielstätte des Theaters, weil ja das große Haus so die Kernspielstätte von der Oper ist. Und da findet jetzt nicht Volksschauspiel primär statt, wenn überhaupt.
Aber wir brauchen also irgendwas zwischen die Kammerspiele und der Excel-Bühne.
Ja, mit der Excel-Bühne, die steht ja gerade ein bisschen am Pranger.
Deswegen sage ich es.
Zu Recht. Nein, also wir haben ja da die Breienesselbühne gehabt und so, die gibt es ja leider auch nicht mehr. Aber es gibt eine Lücke. Es findet Volksschauspiel statt in der Stadt. Also die Leo-Bühne macht es noch zum Beispiel in der Anichstraße. Aber auch andere in Auzel, so, also die draußen in Hötting gibt es eine neue. Aber eine Profibühne gibt es nicht. Oder hat es schon lange nicht mehr gegeben, hat es ja überhaupt ja, schon ewig nicht mehr gegeben. Und ich glaube, dass es einen Markt dafür gäbe. Das sieht man ja bei den Volksschauspielen in Delft, das im Sommer ja eigentlich Volksschauspiel macht.
Und, ausgebucht.
Ja, genau. Also warum nicht ein kleines Haus mit einem ganzjährigen Spielplan, genannt Volkstheater? Tiroler Volkstheater.
Aber wir brauchen ein neues Haus, das kann jetzt nicht irgendwie das Treibhaus kapern. Das braucht wirklich im Kopf, so als Vision, da gibt es das Tiroler Volkstheater, ein eigenes Haus.
Ja, das ist natürlich toll. In Zeiten wie diesen, wo überall gespart wird, baut uns doch bitte ein Theaterhaus.
Ja, warum nicht?
Ja,
es steht so viel leer.
Ich finde das cool, ehrlich. Für mich ist die Idee
Kaufhaus jetzt… Tirol ganz oben.
Ja, zum Beispiel.
Ja,
vierter Stock steht leer.
Super.
Das ist nicht schlecht.
Das ist grandios.
Ja, ich mag das schon.
Also ich finde den Platz, den hat es auf jeden Fall. Nicht das Kaufhaus Tirol, sondern ich finde jetzt das Volkstheater. Ich finde das echt jetzt total eine coole Idee.
Na, wenn, du bist ja für mich halt augenöffnend. Nicht nur das mit diesem Rückgrat in Tirol vor 270 Millionen Jahren, sondern dass wir so ein Theater…
250.
Ich hab's nicht so mit den Jahreszahlen. Wenn wir so ein Land sind mit so einer Theatertradition, dann brauchen wir ja…
Irgendein Flaggschiff, oder?
Ja, sicher.
Irgendetwas, was wir vorne wegtragen können.
Ja, das erfüllen jetzt die Volksschauspiele, aber nur im Sommer, genau. So ist es.
Ja, die könnten ja auch davon profitieren, wenn es ganzjährig auch was gibt, die dann aber Sommerpause haben.
Naja, ja, sicher.
Kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Was macht ein gutes Theater für dich aus?
Die Abwesenheit von Eitelkeit. Mhm. Also da habe ich ja einen recht einen basalen Zugang. Aber sobald ich einen Anflug, einen Hauch von Eitelkeit spüre, bin ich schon fertig bei mir. Ja. Wenn das auch noch gepaart mit Dummheit ist, dann wird es ganz kritisch. Dann habe ich so Berufswechselgedanken.
Mhm. Passiert dir das öfter? Kriegst du auch solche Sachen?
Ja, schon. Doch.
Da in Tirol auch?
Ja, aber nicht bei den Volksbühnen, da nicht.
Okay.
Da gibt es das nicht. Da gibt es zwar auch Eitelkeit und so, aber das ist mehr charmant.
Mhm. Wie hatten sich die Branche in den letzten Jahren, Jahrzehnten, du bist doch schon 2-3 Jahre dabei, so verändert? Du hast vorher von diesen Regisseuren gesprochen, die unangenehm waren, die heute aussterben. Wird sich das generell so gewandelt?
Naja, der Wandel, das kommt ja bei uns auch immer so ein bisschen verzögert an. Das sieht man ja eh jetzt überall. Also jetzt ist gerade einmal das sehr in, dass man das diverse Theater forciert, was ja auch gut ist. Und das pendelt sich dann aber wieder ein, nehme ich an. Jetzt schlagt es gerade in diesen Winkel aus. Vorher war es eher im anderen Winkel. Und ich mag das gern, wenn es eine Vielfalt hat. Und diese Vielfalt, die vermisse ich gerade ein bisschen. Aber sie kommt wieder. So hat sich das gewandelt. Ich glaube, das ist immer so ein Pendel. Man merkt es auch bei den Stücken, die gespielt werden. Dann sind die mal wieder 10 Jahre out oder 15 Jahre, so Autoren, gewisse. Und dann kommen die wieder. Also, wie gesagt, die Aktualität. Was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn man gute alte Stücke aktualisiert. Mhm. Da kriege ich die Krise.
Wollte ich fragen, es brennt mir auf den
Lippen. Ehrlich, brennt dieser?
Ja, tatsächlich. Ich habe nämlich letztens ein Stück erlebt, da war ich als Besucher und dann musste man mir das Stück vorab erklären, damit ich verstehe, was danach passiert, weil das eigentlich alte klassische Stück so verändert wurde, dass es immer ganz verstehbar ist.
Ehrlich?
Und da wollte ich eben fragen, wie stehst du dazu, wenn man ein Stück vorab erklären muss?
Das ist ein totaler Topfen.
So ging es mir.
Das Schlimmste, was mir je passiert ist, dass man das Ende von einem Shakespeare so radikal umgeschrieben hat, also oder umgedeutet hat, dass er absolut sinnlos geendet hat.
Das meine ich mit Eitelkeit. Wie kann man sich über ein Autor wie Shakespeare erheben?
Ja. Also das war aber so deppert. Echt, dass alle danach gesagt haben, da gehe ich nicht mehr hin.
Ich bin ja manchmal sehr verzweifelt. Mhm. Und wenn ich dann verzweifelt bin, dann lasse ich den Zustand aber nicht so. Mhm. Weil schon, keine Ahnung, haue ich irgendeinen Böller in einem Mullkübel, das ist ja auch blöd. Also ich reflektiere dann meine Verzweiflung. Mhm. Kleiner Tipp an die Menschheit. Und
mit Therapeut oder ohne?
Nein, ohne.
Ohne.
Ja. Also das kann man üben. Reflektiert sein kann man üben. Wenn man das jeden Tag tut, wie Zähne putzen zum Beispiel, dann bleibt sozusagen dein Geist auch weiß und gesund, wie die Zähne, wenn man sie putzt. So. Und wenn man das nicht tut, dann kann man sich vorstellen, was mit dem Geist passiert, weil wenn man nie die Zähne putzt. Also das ist so ein spontan Vergleich, der mir jetzt eingefallen ist.
Gut,
ich weiß nicht, ob ich ihn dann wieder bereue, aber
dass der Geist braun wird.
Ja, so wie die Zähne. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Mit der Verzweiflung.
Ja, genau, du bist schon ab und zu verzweifelt, weil Dinge so verändert werden, wie zum Beispiel Shakespeare Ende, das nicht mehr passt.
Danke, jetzt habe ich wieder den Faden. Und zwar fühle ich mich dann als Publikum irgendwie überflüssig oder verarscht auf gewisse Weise, weil wenn ich ein gutes Stück sehe, ein Stück, das schon älter ist und das die Zeiten überlebt hat, dann hat das die Qualität eines guten Stückes, weil es eben mit dem kollektiven Unbewussten arbeitet. Da könnten wir jetzt länger drüber reden. Aber gute Stücke funktionieren immer. So viel Zeit da vergeht. Das heißt, das muss ich nicht aktualisieren, weil ich, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, als Zuschauer eine Assoziationsfähigkeit habe, das in die Gegenwart für mich herzuholen, ohne dass mir das wer aufs Auge drückt. Das heißt, wenn ich ein gut gemachtes Stück sehe, sagen wir ein Shakespeare-Drama, Machtspiele, Dynamiken, Gewaltdynamiken und so weiter. Und ich greife da jetzt nicht sonderlich ein in die Aktualisierung. Das heißt ja nicht, dass ich es nicht tun kann. Ja, das, wenn das gute Gründe hat, passt es ja. Aber meistens ist es so, dass man die Leute, die zuschauen, für blöd verkauft, dass die das nicht selber checken, was man damit meint.
Also wenn überpädagogisiert
quasi. Das geht mir immer auf den Keks, weil es nicht notwendig ist. Man verarscht das Publikum hat eine Assoziationsfähigkeit, das ist ja der Sinn von Theater. Also ich sehe eine Geschichte auf der Bühne und identifiziere mich damit was aus mir heraus. Das muss man, da muss ich keinen Regisseur haben, der mir sagt, du identifizierst dich jetzt mit der Figur. Dann, das ist völlig überflüssig. Das ist ja auch nicht der Zweck vom Theater, das ist ein Missverständnis dieses Berufes. Und deswegen vertraue ich auch als Regisseur auf die Assoziationsfähigkeit des Publikums und mag lieber, dass sich die ihren eigenen Reim bilden, was sie da oben sehen, als wie ihnen in jeder Sekunde aufs Auge drücke. Wenn ich den Namen Donald Trump auf der Bühne höre, dann wäre ich schon grantig, weil ich mir denke, ja, für wen macht es jetzt das? Für die, die ihn wählen, die gehen nicht ins Theater.
Stimmt. Ich finde, dass die Volksschauspiele ganz ein gutes Beispiel sind, weil der zerbrochene Krug ist ja ein Stück, das nicht gerade vor 2 Jahren geschrieben wurde. Da hat es super funktioniert, oder? Dass man sich dieses Drama, dieses Menschliche ins Heute irgendwie her, also das ist extrem aktuell eigentlich.
Ja, es war eine ausgezeichnete Regisseurin im Werk, das sieht man da schon. Also diese behutsame Aktualisierung des Settings, das ist ja toll. Aber den Kern, ich muss im Kern vom Stück nichts tun. Ja, ich kann es, es gibt ja so Strömungen, ja, zeitgenössische Regieströmungen, das sind so Seh- und Hörgewohnheiten vielleicht, die man da aufnehmen kann, aber der Kern vom Stück funktioniert auch, wenn ihn irgendwie so spielt, wie es damals gemacht worden ist.
Ich habe eine ganz spontane Frage, was ist denn das kollektive Unbewusste?
Das kollektive Unbewusste ist praktisch, das ist der Nährboden des Geschichtenerzählens, des Theaters. Also ohne den Boden des kollektiven Unbewussten würde kein Theatersamen blühen. Will heißen, wir sind ausgestattet mit einem kollektiven Unbewussten, das alle Menschen gleich haben. Es ist der Menschheit gegeben. Wir können das deswegen erklären, weil, und es hat Untersuchungen gegeben von Schöpfungsmythen und Märchen und aus den unterschiedlichsten Bereichen, also ein Inuit-Schöpfungsmythos und ein Aborigine-Schöpfungsmythos haben, obwohl sich die wahrscheinlich 100.000, 200.000 Jahre nicht gesehen haben, haben die in ihren Schöpfungsmythen gleiche Dynamiken und Archetypen. Und das war dann spannend, warum ist das so? Ja, dann hat man das untersucht und dann ist man draufgekommen, dass die Menschen, wenn sie Geschichten erzählen, das auch wenn sie sich überhaupt nie gesehen haben, das sind Unterschiede, sie können sich also nicht voneinander das abgenommen haben, die haben aus sich heraus diese dynamischen und archetypischen Figuren erzählt, was bedeutet, die müssen in jedem Menschen sowieso angelegt sein. Das sind so Persönlichkeitsanteile in jedem von uns. Und wenn man sich an diese archetypischen, das ist Storytelling, kommt davon. Wenn man sich an das hält, dann dockt man an das kollektive Unbewussten jedes einzelnen Menschen an und der fängt sich oder die fängt sich an zu identifizieren auf der Bühne mit der Situation, mit gewissen Figuren. Man kann mit denen was anfangen und das ist das, was die Faszination von Theater ausmacht, dass sich die Zuschauer und Zuschauerinnen identifizieren mit dem, was auf der Bühne stattfindet und der Faden, wo das zusammenhängt, ist das kollektive Unbewusste.
Also eine gute Geschichte soll immer eine Wurzel in diesem kollektiven Unbewussten haben.
Genau, weil man mit diesem das ist ja Handwerkszeug mittlerweile, weil es ist gut untersucht und aufbearbeitet. Und wenn man sich wenn man das ein bisschen kennt als Geschichtenerzähler und sich an das hält, dann hat man eine sehr gute Voraussetzung, dass man das Publikum erreicht.
Mhm. Super Überleitung zum heurigen Hauptstück.
Total logisch, ja.
Die Feuernacht. Die hat wohl eine Wurzel im kollektiven Unbewussten oder nicht?
Im Tiroler Kollektiv.
Also, ja. Das ist ein hochbrisantes Stück
logisch. Mit
einer politischen Sprengkraft im wahrsten Sinn des Wortes. Wie geht man da als Regisseur dran? Das ist ja doch ein Thema, das ist zwar jetzt schon länger zurück, aber bis heute eigentlich spürbar und da ist ja auch unbewusst was da noch immer. Wie geht man da dran an so ein Stück? Ist das extrem herausfordernd oder?
Jetzt sind wir an dem Punkt in dem Podcast, wo ich jetzt aufhöre, so aus mir heraus zu sprudeln, weil jetzt wird es eisdünner.
Jetzt kommt der politische Sprech.
Okay. Ja. Nein, das ist ja klar. Diese Geschichte ist, wenn wir vorher schon angesprochen haben, die Roller Identität, die auch schon so präsent ist und so stark ist. Ja? Und wenn man die dann teilt, dann kann man sich vorstellen, was das auslöst. Das ist passiert nach dem Weltkrieg. Wie es dazu gekommen ist, kann man nachlesen. Sehr viel Verrat dabei natürlich. Fronten wechseln und so weiter. Wenn man einen Krieg verliert, kann sein, dass man dafür was hergeben muss. Das war ja, ist ja immer schon so gewesen. In dem Fall war es ein bisschen anders, weil ja durch die Auflösung dieser ganzen Gesellschaftsstrukturen in Europa, also die Monarchien und diese ganzen Vielvölkerstaaten, viele haben das Selbstbestimmungsrecht der Völker bekommen, also die haben ihren eigenen Staat bekommen mit einer Demokratie sozusagen, mit einem vorläufigen Mal. Und ausgerechnet bei Tirol hat man nicht nur die Selbstbestimmung, also dass die Leute, die zusammengehören, eine eigene praktisch ja, Struktur kriegen in Form von einem Staat, hat man die so geteilt. Also das ist ja genau das Gegenteil, was alle anderen bekommen haben. So. War halt so, kann man nicht ändern und ist ein Unrecht, finde ich. Also wenn man immer von Unrechtsgrenze spricht, dann muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil der Begriff ja rechts konnotiert ist. Das verwenden politische Lager mit und ist belastet, genau. Ich will aber damit sagen, dass es trotzdem Unrecht ist, was da passiert ist. Und nur weil die Zeit vergeht, wird das Unrecht ja deswegen nicht recht. Mhm. Aber man muss sich mit der Tatsache abfinden, dass es halt einmal so ist. Also, ja, da ist halt Unrecht passiert und es ist nicht zurückgenommen worden, fertig. Und das Entscheidende für mich dabei ist aber, wie sich das dann entwickelt hat. Natürlich, was dann passiert ist dort, wenn man Leute nicht aufhört zu schikanieren, sie unterdrückt, sie demütigt, alles erdenklich Mögliche tut, damit die irgendwie ja, verschwinden oder was auch immer sie vorgehabt haben mit den deutschsprachigen Südtirolern, dass sich da dann ein paar radikalisieren, das ist ja wohl logisch. Also da braucht mir niemand kommen und sagen, na, was die tun, haben furchtbar und hin und her. Ja, dann versetzt euch einmal hinein. Also das ist ja, irgendwann fangen halt Teile an, sich zu radikalisieren. Und wenn man dann anfängt mit Gewalt, dann wissen wir, was passiert. Dann gibt es Gegengewalt, dann ist die Gewaltspirale im Gang und dann kommt es zur Katastrophe. Das ist ja nicht nur in Südtirol so. Das kann man ja heute auch überall sehen. Und hat man schon vor 5000 Jahren sehen können. Ist losgegangen vor 250 Millionen Jahren am 2. Februar sozusagen. Wie die Menschheit entstanden ist, glaube ich, ist es losgegangen. Und das ist da in Südtirol passiert. Das ist im Trubel der Wirren der Geschichte passiert. Aber um zurückzukommen auf das, was ich sagen wollte, das Wesentliche dabei ist, dass es dann tatsächlich passiert ist, dass aus diesem Leid und aus diesem Chaos eine der prosperierendsten Regionen Europas entstanden ist. Und friedlich natürlich jetzt. Also eine friedliche, prosperierende Region. Die Region Südtirol gehört wahrscheinlich, was in der Blödsinn rede, aber ich glaube nicht, zu den wohlhabendsten Regionen der EU. Und das muss man doch zu denken geben. Also trotzdem, dass es dieses Unrecht gegeben hat, sind wir jetzt da. Also man kann das ja auch als Modellfall sehen. Was allerdings nicht rechtfertigt, was damals passiert ist natürlich. Erstens das Unrecht der Teilung und zweitens diese Gewaltspirale, die dann in Gang gesetzt worden ist. Und um die geht es ja in der Feiernacht. Und ich will aber kein politisches Statement abgeben, sondern ich will sagen, dass mich die Menschen interessieren, die da drin verstrickt sind. Ich möchte es verstehen, warum er sprengt. Ja, ich verstehe auch, warum er sagt, nein, keine Menschen, aber die Strommasten legen wir um. Und dass dann aber das weitergeht, das kann man nicht einfach sagen, ich lege nur Strom aus.
Das ist eine Dynamik.
Das kriegt eine Dynamik, da gibt es Tote, irgendwann gibt es die. Und Gegengewalt. Das möchte ich verstehen und auch, dass die dann Unschuldige hineingezogen werden. Das interessiert mich, diese Sehnsüchte, diese Wünsche, die damit verbunden sind. Und wie man damit umgeht, als Betroffener oder als Zuseher, ich hätte gern viel Empathie in dem Abend. Empathie auch mit die als die Bösewichte dastehen. Ja. So werde ich das zeigen. Also wir werden da tief in die Figuren hineingehen und dass die Zuschauer und die Zuschauerinnen dieses Mitgefühl mit allen Teilen, mit diesem Leid, das da stattgefunden hat. Das ist mir schon was Wichtiges. Und was ich in dem Zusammenhang auch irgendwie sage, ist, das Recht auf Heimat ist ein legitimes, sage ich. Aber für alle Menschen. Und wenn man sich den Satz ein bisschen so durchkaut, glaube ich, dann passt er ganz gut.
Das heißt, wenn wir das Stück Die Feuernacht verlassen, wärst du als Regisseur zufrieden, wenn wir diese Empathie in uns tragen. Das wäre so
ja.
Das Schönste, was passieren kann.
Dass man weggeht von einer politischen politischen Empörung, weg von dieser politischen Empörung, dass alle immer als gescheiter wissen, hin zu einer Empathie, zu einem Verständnis für diese Menschen und Figuren, die sich da getummelt haben.
War ja noch dein Thema, du hast ja eine Podcast-Folge drüber gemacht.
Ja, eigentlich schon fast zwei, die das behandelt haben. Was mich total überrascht hat im Zuge dessen, ist, dass es, obwohl es jetzt eigentlich ja schon zwei Generationen her ist, dass das Thema nach wie vor in Nordtirol immer noch präsent ist. Also letzte Woche, das ist mir tatsächlich passiert, habe ich mein Rasenmäher reparieren lassen. Mhm. Tatsächlich. Dann sagt er zu mir, der kennt mich gar nicht. Also, so, weißt du, dass bei mir immer jeden Freitag einer von die Bumser sitzt? Also das ist nach wie vor ist das immer noch da. Und insofern finde ich es total super, diese Herangehensweise, wie du das aufarbeitest, dass es eben nicht schwarz-weiß, sondern dass es immer irgendwas dazwischen ist und dass es eben um die Leute geht, die da unter Anführungszeichen auch eingerutscht sein in eine gewisse Geschichte. Also ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ich freue mich extrem, weil es nämlich wirklich in der jüngsten Geschichte Tirols ein sehr hintergründiges Kapitel ist. Also insofern kann ich kaum erwarten.
Hast du dich historisch sehr viel eingelesen, eingehört, eingeschaut in das Thema?
Zwangsläufig. Aber ich möchte, wie gesagt, mich auch davon lösen, dass das also eine geschichtliche Aufarbeitung wird. Es hat ja schon der Felix Mitterer in dem Stück und in der Bearbeitung eine gewisse Loslösung von einem direkten geschichtlichen Bezug begonnen, weil er ja die Figuren, die vorkommen, sind historische Figuren im Ansatz. Also die kennt man diese Aktivisten und die Figuren, die Menschen, die halt da involviert werden. Und der Felix Mitterer hat aber schon die Namen geändert. Er hat die Familienkonstellationen durchgewürfelt und er hat die Chronologie der Ereignisse eingedampft. Also es basiert immer nur auf den Tatsachen, die passiert sind. Es ist logisch, wer sich gut auskennt, kann herausfiltern, wer was wie genau ist. Aber an sich funktioniert die Geschichte auch völlig ohne diesem Wissen, weil sie ja Allgemeingültigkeit hat für mich. Und die ist mir auch wichtig. Also weil wir vorhin von Assoziationsfähigkeit gesprochen haben, vom Publikum. Im besten Fall sitzen die Menschen drin und denken sich, das kenne ich doch heute auch in der Region X oder Y auf der Welt. Genauso findet es dort jetzt auch statt. Das wäre schon super, wenn das passiert. Und da muss man eine gewisse Loslösung betreiben von einem direkten historischen Zugang. Also ich mache kein Wikipedia-Theater plus, wo alle Daten, Namen, zack, also wo ich genau präzise hinstelle, was damals passiert ist, weil es erstens gar nicht möglich ist. Das kann man in einem Film machen, weil es war ja schließlich ein Drehbuch und es ist ja verfilmt worden. Da geht es leichter, da kann man mit Schnitte und Ortswechsel, also das geht leichter. Im Theater habe ich eine andere Herangehensweise, eine kompaktere Herangehensweise und künstlerischere. Also ich arbeite auch viel mit Metaphern. Wir werden auch zwei Kameras haben, die da auf der das kann ich schon verraten, die da in der Szene auch präsent sein, also damit die näher hinkommen an die Menschen, weil die mich interessieren und wie es ihnen geht, in die Augen zu schauen und will auch keine Gewalt direkt zeigen zum Beispiel, sondern ich will sie umsetzen, künstlerisch umsetzen, damit alle Leute wissen, die passiert, da passiert das jetzt, aber ich muss es nicht direkt sehen, ich muss nicht sehen, wie ein Mensch zu Tode gefoltert wird vor meine Augen. Ich glaube, dass das Theater andere Mittel hat und die Fantasie sowieso das macht. Also die Umsetzung, die künstlerische Umsetzung ist, werde ich sehr behutsam führen, was Gewalt zum Beispiel betrifft, aber sie findet natürlich statt, aber mehr in den Köpfen der Menschen.
Was sicher eine noch viel stärkere Wirkung hat, wenn es in mir passiert, als wäre vor mir.
Ja, genau, so ist es. Und das. Und wie gesagt, ich habe mich auch vorbereitet, ich habe auch mit Menschen geredet. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft hat ja auch einer gewohnt, der ist ja vor 4 Jahren verstorben, vor 5 Jahren. Da. Und ich habe ein paar Gespräche geführt und also das ist, wie du richtig sagst, sehr präsent. Einen Köpfen vieler, mit denen ich rede, es ist auch viel gefährliches Halbwissen rum, muss man sagen, weil das ja auch emotionalisiert ist. Und immer, wenn man Sachen emotionalisiert, kennen die Fakten in den Hintergrund, was ja auch ein sehr aktuelles Thema ist. Also es wird ja momentan weltweit Politik mit Emotionen betrieben und nicht mit Fakten. Und in dieses Spiel tauchen wir sozusagen ein, aber wir machen es nicht destruktiv, sondern konstruktiv. Ich versuche, die Fakten nicht zu verändern in dem Sinn, sondern ich möchte es emotionalisieren, aber auf eine positive Art, das heißt auf eine mitfühlende Art und nicht auf eine zerstörerische oder abweisende oder spalterische Art, sondern auf eine verbindende Art. Das ist mein nicht wirklich leicht zu füllender Plan.
Ich denke mir, das ist nicht leicht, vor allem weil es eben doch auch unter Anführungszeichen ein politisches Thema ist. Insofern ist das ein super Zugang, finde ich.
Ich möchte gerne zum Abschluss ein bisschen noch also weg vom Stück, mehr zu deiner Person hin nochmal kommen. Du klingst gerade nach einem Geschichtenerzähler, der nicht so sehr die politische Brille aufhat oder die geschichtliche Brille, sondern eben die zutiefst menschliche Brille. Das interessiert dich. War das immer schon so oder gibt es da Erlebnisse oder Menschen, die dich dahin gebracht haben auf deinem künstlerischen Weg oder war das immer schon dein Ding?
Es ist, ich finde, das ist der Kern von der Kunst, Menschen zu berühren und wie gesagt, also die Gratwanderung ist die, dass man eine Geschichte erzählt, um damit was zu erreichen. Also das kommt ja aus mir, kommt heraus, in der Geschichte erzähle, möchte ich Menschen erreichen. Nicht nur emotional, sondern schon geistig. Also dass sie irgendwie drüber nachdenken oder dass sie sich Gedanken machen, ist es gut oder schlecht, das überlasse ich meistens dem Publikum. Und das Transportmittel, finde ich, ist das Emotionale. Also der Humor zum Beispiel ist das allerbeste Transportmittel. Wenn ich die Leute auf eine humoristische Art erreiche, dann kann ich ihnen alles Mögliche unterjubeln. Also das klingt jetzt negativ, aber ich will das ja positiv sehen. Also ich kann ihnen Themen, die mir wichtig sind, vielleicht sind sie spröde und man kann ihnen das nicht so direkt sagen, oder das wollen sie nicht hören oder interessiert sie nicht oder deswegen gehen sie nicht ins Theater. Aber sobald, wenn ich humoristisch bin, eine Geschichte erzähle und darunter, das machen wir beim Feinripp Ensemble so, und darunter transportieren wir unsere Ideen oder das, um was es uns geht. Und das ist bei der Feuernacht nicht wirklich möglich. Da kann man zwar manchmal mit Humor arbeiten, aber ich habe das lang probiert in der Vorbereitung. Es tut dem Stück nicht gut. Der Humor wird wahrscheinlich ganz sparsam eingesetzt. Da setze ich mehr auf Mitgefühl und auf auch die Leute zu unterhalten. Ich versuche Formen zu finden, die Leute zu bannen, in der Geschichte zu bleiben. Also zu hören, was sie hören und sehen werden, soll sie nicht mehr auslassen. Ich schicke sie sozusagen in einen Tunnel und treibe sie immer weiter rein in diesen Tunnel, die Zuschauer und die Zuschauerinnen. Das möchte ich. das ist ja immer weiter reinlaufen in diesen Tunnel. Und da wird es natürlich immer dunkler und wilder und kalter und eigentlich man will da eigentlich gar nicht rein, aber sie müssen da durch, weil am Ende kommt da Licht.
Mhm. Schönes Bild.
Danke.
Ja, super.
Bühne oder Bildschirm? Klingt bei dir stark nach Bühne. So insgesamt.
Als
Werkzeug.
Ja, ja. Der Bildschirm, also da du meinst jetzt schauspielerisch auch, oder das Film und Fernsehen.
Ich habe viel davon geredet, dass die Geschichten, also Botschaften verpackt in Humor, Theater, eine Bühne als Ort, wo ich plötzlich Empathie empfinde mit Menschen, wo ich es vielleicht gar nicht geglaubt habe, erfüllt eine Funktion. Ist auf der Bühne mehr möglich oder am Bildschirm mehr möglich?
Ja, ich bin ein Bühnenmensch eigentlich, weil da habe ich den direkten Kontakt zum Publikum. Das ist schon immer super. Also das ist ganz was Lebendiges. Da hat man das Feedback. Also das ist natürlich aber auch mehr der Hungerleider-Job als wie beim Film. Nur muss man beim Film und Fernsehen auch sehr viel dafür tun. Beides ist echt, merkt man bei vielen Kollegen, die beides machen, schwierig, wegen, wenn man sich den Film verschreibt, dann muss man den mit Haut und Haar verschreiben. Dann kann man weniger Bühnenarbeit machen, weil es einfach Zeitfresser ist. Mich würde es schon interessieren, viel mehr Film und Fernsehen zu machen, aber nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur. Nur fehlt mir da die Ressource, also sowohl die Ausbildung als die zeitliche Ressource habe ich nicht. Aber das ist eine Sehnsucht, die gestehe ich jetzt spontan das erste Mal ein.
Haben wir schon einen Titel für die Folge?
Absolut, auf das hängen wir es auf.
Das ist gut, ich finde, dass das eigentlich alles überstrahlt. Die Botschaft.
Welche jetzt genau, der Titel?
Dass du die Sehnsucht nach dem Bildschirm hast. Nach TV und Serie und Kino und nicht so sehr Bühne.
Naja, also das wertet dann die Bühne zu sehr ab. Das ist schon meine große Leidenschaft. Aber wenn ich jetzt da irgendwie noch was, wenn ich jetzt noch eine Entwicklung machen möchte in meinem Alter, weiß nicht, ob ich jetzt die Schnauze voll habe mit Entwicklungen und sage, so, ich bin jetzt super. Dann nicht, aber wenn ich mir denke, wenn noch was ginge, dann wäre es im Film und im Fernsehen.
Eklat bei den Volksschauspielen, Regisseur will zum Fernsehen. Gute Headline, ich glaube, die Zirk, ich glaube, da haben wir dreimal so viel Hörer wie normal.
Schon. Ich weiß nicht, ob das ein großer Eklat ist. Das wird wahrscheinlich in jedem Wurscht sein.
Ja, das müssen wir einfach probieren.
Ja, überlegen wir uns, mit dem richtigen Foto geht das schon.
Ich glaube, da gibt es andere Eklat-Möglichkeiten. Bei der Feuernacht.
Irgendwas finden wir schon. Was wärst denn du geworden in Tirol, wenn du nicht im Theater mit der Bühne arbeiten würdest? Alternativjob?
Ja, also grundsätzlich bin ich ja beim Theater gelandet, weil es fürs Singen nicht gereicht hat. Also wenn ich singen könnte oder Talent hätte, dann wäre ich Sänger geworden. Für mich die Champions League des Geschichtenerzählens sozusagen auf der Bühne. Das kann ich nicht oder nicht gut genug. Deswegen bin ich ins Sprechtheater gegangen. Aber in der Regie habe ich mir diesen Traum erfüllt. Da habe ich schon Musiktheater. Regie ist schon etwas, was ich auch sehr gerne mache. Ja. Theater ist ja irgendwie mein zweiter Bildungsweg. Ich bin ja eigentlich BWL. Absolvent.
So wie wir.
Kann passieren. Ja,
willkommen im Club.
Siehst du schon, jetzt sitzen wir da.
Jeder. Und machen gar nichts mit Zahlen.
Und reden Sachen, die Welt emotional bewegen, aber wirtschaftlich nicht viel weiterbringen.
Ja.
Haben wir viel gelernt.
Deswegen.
Ja. Guter Abschluss. Ja. Peter, hast du noch eine Abschlussfrage für dich?
Du, ganz ehrlich, dadurch, dass wir ja recht jungfräulich in solche Gespräche reingehen, bin ich total, mir hat es total getaugt. Also das war echt ein sehr tiefes Gespräch, habe ich gefunden, mit ganz vielen neuen Erkenntnissen für mich. Also ich finde es super. Ich habe jetzt eigentlich keine Frage mehr. Sondern
hast du noch eine Botschaft, die du gerne loswerden würdest, rund um ein Projekt von dir oder die Feuernacht?
Nein, wie gesagt, also ich habe eine große Freude, dass dieses Buch von mir erscheint. Es basiert ja auf der auf dem Stück von 2025, was wir bei den Volksschauspielen gemacht haben, eine kurze Geschichte der Tiroler Menschheit in neun Bildern und einem Gral.
Wenn man nie merken übrigens.
Ja, das ja, so schwierig wäre es nicht. Mit ein bisschen.
Nee, ich werde mich bemühen. Ja, ich werde mich bemühen. Fanden sehr toll, aber gemerkt, ja, wenn man
nicht. Nein, eben, und das kommt immer raus und da bin ich sehr, das freut mich sehr, weil da habe ich eine große Leidenschaft für diese Geschichte gehabt. Das ist schon habe ich kein Credo. Leute, kommt drauf, die keine Karten mehr gekriegt haben, haben nicht mehr die Möglichkeit, das zu sehen. Aber es wird der ORF aufzeichnen. Von dem her können es ja alle sehen, die jetzt keine Karten mehr gekriegt haben, weil es wird ja danach alles abgerissen. Also da gibt es mit Sicherheit keine Wiederaufnahme. Es sind ja an die 20.000 Karten schon ein halbes Jahr vorher weg. Die Menschen können es sehen. Ich hoffe, sie bereuen es nicht. Und die, die keine Karten gekriegt haben, die können es im ORF dann sehen.
Also Buch kaufen und ORF schauen. Buch ist die Abschlussbotschaft?
Das ist, ja, im Grunde ist es meine Abschlussbotschaft. Danke. Also das, und übrigens, ich habe auch sehr viel Neues erfahren in diesem spontanen Gespräch über mich selber. Was dann so alles heraussprudelt, im Austausch, das ist oft etwas, was man öfter machen sollte. Also Austausch auf spontaner Ebene mit unterschiedlichen Menschen ist auch sehr zu empfehlen.
Wir machen das alle zwei Wochen.
Ja, das ist ja großartig. Du bist
herzlich eingeladen. Wir haben jetzt ein drittes Mikrofon. Jederzeit. Gerne. Dann obliegt mir die Abschlussfrage. Du hast uns eingangs erklärt, wie die Menschheit begonnen hat. Wie endet sie?
Die Tiroler Menschheit?
Ja, machen wir die Tiroler Menschheit.
Die Tiroler Menschheit endet, weiß ich nicht, aber das, was ich weiß, ist, dass 4309 nach Christi Geburt.
Ja, an einem Dienstag?
Nein, es ist eher Samstag. Ah. Am Exoplaneten Föhnberg, der ist in der Galaxie Neutirol, eine wagemutige Auswanderergemeinde aus Tirol unseren Planeten Erde verlassen musste, aufgrund von Schneemangel. Die überflüssigen Schneekanonen in ein Raumschiff umgebaut hat und dort eine neue Existenz gründet. Und ja, am Jahrtag, 4309 ist der 2500. Jahrtag unserer Freiheitskämpfe, wird am Exoplanet Föhnberg erstmalig eine Frau bei den Schützen mitmarschieren.
Jetzt wird es utopisch. Vielen lieben Dank für ein wunderbares Gespräch. Ich fand es total spannend, lässig, tiefgehend. Wir freuen uns sehr auf das heurige Hauptstück, die Feuernacht.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, danke euch.
Viel Spaß bei den Proben.
Werden wir haben.
Danke dir.
Gut, oder? Ja. Gute Musik.
Was ist das? Bixner?
Nein, aber fast.
Nein, jetzt wird es funky.
Aber haben wir extra schreiben lassen und einspielen lassen.
Aber na, wirklich, geil.
Ja, der Ralf Metzler hat es geschrieben, oder? Der ehemalige Produzent von Herbert. Und wer hat eingespielt? Ich hab's vergessen.
Der Ralf hat schon so ein Dings gekriegt von uns. So eine Grundlage.
Ja, so eine Grundlage. Ja.
Wow.
Peter ist ja Musiker.
Gewesen. Das ist ja super. Das ist sehr Monika, fuck. Wow. Sehr, sehr cool.